Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 160. Die Geschichte eines Vaters und seines Sohnes, beide Gerichtsmediziner, die sich mit einer mysteriösen und unerklärlichen Leiche befassen. Während ihrer Autopsie stoßen sie immer wieder auf Seltsames und Unerklärliches, das ihr Verständnis von Leben und Tod in Frage stellt. Heute sprechen wir über den Film The Autopsy of Jane Doe und vieles mehr. Viel Spaß bei der Folge oder mit der Folge 160. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute den Mann, der sich noch schnell für die Folge seinen Arztkittel drüber geworfen hat. Hallo, Doktor der Setrologie.
Ja, mein Name ist Dr. Sommer.
Ja, Dr. Sommer und ich habe einige Fragen an Sie.
Ich habe einige Fragen an euch. Vielleicht können die mir das erklären.
Dr. Sommer-Team, finde ich gut, dass du gleich mit sowas einsteigst, ne? Mit der guten alten Bravo. War das in der Bravo, der Dr. Sommer? Ich glaube schon, ne? Mhm. Und? Hat er deine Fragen beantwortet als Jugendlicher, der seinen Körper entdeckt, oder?
Ja.
Ja, oder?
So, auch schon mal einen Knipser drücken müssen.
Weiß nicht, was ist denn der Knipser?
Ja, weißt du, da standen noch immer so nackerte Leute, die haben noch immer so einen Knipser in der Hand gehabt, so einen Auslöser.
Ach so, stimmt. Ja, stimmt. Ein Knipser, ja, stimmt. Ja, dann haben wir das auch schon mal geklärt, dass du großer Dr. Sommer-Fan warst. Ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen. Ich habe keine Kommentare gelesen. Ich habe keine Ahnung, was in der Welt da draußen los ist. Unser Baseballspiel wurde abgesagt heute, ne? Deswegen ist das Aufnehmen doch nicht so interessant. Doch nicht so schwierig, jetzt hier irgendwas aufzunehmen noch im Wochenende als gedacht eigentlich.
Aber wir haben letztes Wochenende alle gewonnen. Alle zusammen.
Alle zusammen haben die letzten Spiele gewonnen, sowohl ihr als auch tatsächlich wir. Alles wurde gewonnen und alles lief wie am Schnürchen, kann man fast sagen.
Ja.
Ja, Traum. Vielleicht geht's, wenn dann mal wieder Spiele stattfinden, weil es ist ja hier Weltuntergangswetterstimmung, also denn nicht ganz so schlimm, aber von, ich glaube, 23 Grad, letzte Woche sind wir mal runter auf 6 Grad, ne, bei uns jetzt hier. Also macht Spaß.
Ja, schon hart asozial, das Wetter.
Regnerisch, nass, ne?
Ja.
Windig, regnerisch, nass.
Das klingt fast wie in meiner Hosen.
Das klingt einfach wie Dr. Sommerfrage. Ich fühle mich windig, regnerisch und nass. Was kann ich tun?
Meine Ritze ist permanent nass. Was
also ehrlich, da hören da vielleicht Jugendliche zu. Also wirklich.
Ja, wunderbar.
Muss ich die Folge wieder ab 18 machen hier oder was? Ich weiß gar nicht, ob das geht.
Ist doch nicht verboten. Wenn man schwitzt.
Ist doch nicht verboten. Ich starte einfach mal mit was Seriösem hier. The Autopsy of Jane Doe, ein Film, über den wir heute sprechen.
Autofahren mit John Deere.
Das Autofahren mit John Deere. Ein US-amerikanischer Horrorfilm des norwegischen Regisseurs André Ovredal aus dem Jahr 2016. Und den könnte man, was auch immer, warum auch immer du da ja, lachen musst.
Weil du heute früh den seinen Namen gesagt hast und danach gesagt hast, scheiß Norweger.
Ich mag die Skandinavier eigentlich, muss ich tatsächlich sagen. Also das kann ich jetzt auch hier mal im Podcast sagen. Ne? So diese ganzen skandinavischen Länder da oben, Schweden, Norwegen, Finnland und so weiter, die sind uns wirklich Amerika. Weit voraus. Ne? Die sind uns wirklich weit voraus mit Schulsystem, Sozialsystem, Internet, mit allem Möglichen sind die uns so meilenweit voraus. Und da sollte sich mal ein Beispiel dran nehmen, was die machen nämlich einige Dinge ziemlich richtig und ziemlich anders, aber das ist, in die Politik wollen wir jetzt nicht gehen, nur mal so nebenbei. Also schaut da hoch zu den Norwegern oder zu denen da oben. Und damit meine ich nicht die Regierung, sondern tatsächlich die Länder, die da oben sind. Der Mann hat nämlich folgende Filme auch gemacht. Trollhunter 2010, haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen. Nämlich auch 2023 Die letzte Fahrt der Demeter. Über den haben wir nämlich in der Folge 147 tatsächlich selbst auch gesprochen. Und das ist ein cooler Film, und fand ich zumindest. Und Trollhunter ist sowieso ein ziemlich geiler Film von ihm. Deswegen kann man eigentlich mit The Autopsy of Jane Doe Großes erwarten. Und ich finde eigentlich auch, obwohl ich auch da gelesen habe, dass der sehr durchschnittlich bewertet wird, fand ich den jetzt vorneweg gleich mal ziemlich stark und ziemlich unterhaltsam.
Ich fand den richtig geil, ja. Muss ich auch sagen.
Und viele haben ja ein Problem mit dem Ende so ein bisschen, aber da können wir gleich drauf zukommen. Ich möchte noch ein paar interessante Dinge zum Film an sich sagen. Und zwar wurde der Film ausschließlich oder fast ausschließlich in einem Keller eines Bestattungsunternehmens in der südenglischen Grafschaft Kent gedreht, was irgendwie ganz witzig ist. Also der Film hat ja wirklich auch, das ist ja fast ein Kammerspiel, kann man sagen.
Wurde in England gedreht, aber da steht ja. USA.
Ist aber also, in England gedreht.
Da steht ja irgendwas mit Virginia oder sowas.
Ja, West Virginia. Ja, dachte, Blue Ridge Mountain, ne?
Ich dachte, das ist Tabak.
Ich weiß es nicht, aber das hab's ich jetzt gelesen. Es ist ja auch, also der Film spielt ja fast ausschließlich in diesem, ja, in diesem, keine Ahnung, in diesem Kellerbereich, wo die Autopsie da ja dann auch stattfindet. Also er hat jetzt keine großen, ja, Szenarien, die da irgendwie gezeigt werden oder sonstiges. Das ist aber irgendwie cool, und das muss man auch erstmal schaffen, den Film klein zu halten, also was auch die Optik angeht, aber trotzdem das dann unterhaltsam zu gestalten. Gerade wenn ich auch ganz wenig Schauspieler habe, weil wir haben hier wirklich eine Handvoll, weniger als eine Handvoll Schauspieler fast, die tatsächlich interessant sind. Und in den meisten oder in den längsten Teilen des Filmes sind ja wirklich zwei Schauspieler in dem Film dabei. Und das ist ja einmal dieser Austin Tilden und der Tommy Tilden, der Sohn und der Vater, die da diese Autopsie hauptsächlich durchführen. Ja. Ja. Und dieser Austin Tilden, der diesen Jungen spielt, der wird gespielt von, ich glaube, man spricht es Emile aus, Emile Hirsch, weil glaube ich mal, dass man ihn ausspricht. Der war nämlich die Hauptrolle auch in dem Filmdrama Into the Wild, falls du dich gerade zufälligerweise an das erinnern kannst. Der hat da die Hauptrolle gespielt, von diesem Abenteurer, der da, ich weiß nicht, vielleicht
in Alaska da in.
Genau, ja, der da.
Und der dann, ist der nicht draufgegangen, weil er Bären gegessen hat?
Nee, ich glaube nicht Alaska, war nicht Into the Wild irgendwie irgendwo anders. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall in diesem, war das nicht irgendwo, wo es auch wärmer ist? Keine Ahnung, wo der sich da in die Natur gewagt hat. Ich weiß es jetzt auch nochmal genau, ist ja egal.
Schon, dass auf jeden Fall, Alaska war.
War das Alaska? Ich weiß es nicht. Müssen wir das jetzt nachprüfen oder was? Into the Wild.
Alaska ist nicht gerade klein, ne?
Reportage. Ja, in. Wo will er denn hin? Ich will das jetzt nicht alles. Ja, tatsächlich, Wildnis Alaska, da steht's. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Nee, aber da spielte er dann auch die.
Aber der ist, glaube ich, draufgegangen, weil er irgendwelche Bären gefressen hat, oder?
Das, ja, ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau, aber das wollte ich nur tatsächlich mal erwähnen. Wurde auch irgendwie bester Nachwuchsdarsteller 2007 gekrönt, und dann habe ich irgendwie noch was Lustiges gelesen, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber der ist dann irgendwie auch irgendwann mal bei irgendeiner Verleihung oder bei irgendeinem Event so negativ aufgefallen, dass er, keine Ahnung, 50 Sozialstunden machen musste und eine riesen Geldstrafe gekriegt hat.
Vielleicht hat er versucht, andere Leute mit den Bären zu füttern.
Nee, das weiß ich nicht. Weißt du das?
Nee. Ich bin mir gerade alles nicht ganz so sicher.
Als Tommy Tilden haben wir noch Brian Cox mit am Start. Den kennt man irgendwie auch aus irgendwelchen Rollen. Ich weiß es aber tatsächlich jetzt gar nicht genau, woher und überhaupt. Aber den ist ein Schauspieler, den man schon ein paar Mal gesehen hat. Der André Overdahl, der hat 2013 den Horrorfilm Conjuring gesehen und hat sich dann gedacht, hey, hat zu seiner Agentur gesagt, ich hätte Interesse, mal ein pures Horrordrehbuch zu verfilmen. Und auf der Suche nach diesem Horrordrehbuch stieß er dann schließlich auf The Autopsy of Jane Doe, das übrigens 2013 auf der sogenannten Blacklist für nicht verfilmte Hollywood-Drehbücher stand. Dann habe ich mir gedacht, Blacklist für nicht verfilmte Hollywood-Drehbücher, interessant, was ist denn das? Und tatsächlich ist die Blacklist eine jährliche Umfrage welche beliebte, jedoch nicht verfilmte Drehbücher auflistet. Die Ergebnisse werden dann halt hier immer veröffentlicht. Und jedes Jahr gibt es praktisch eine Liste von Drehbüchern, die noch nicht verfilmt sind. Und da habe ich da mal reingeklickt. Ich habe jetzt nichts Genaues im Kopf, aber das war echt spannend, weil du konntest einfach auf jedes Jahr dieser Blacklist klicken. Und dann zeigt er dir an, welche Filme dann in diesem Jahr auf der Blacklist gelandet sind. Und dahinter steht dann oft auch eine Jahreszahl, in welchem Jahr die dann tatsächlich aber verfilmt worden sind. Und auch die Autopsy of Jane Doe stand, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich glaube 2012 oder 2013 auf dieser Blacklist und wurde dann eben 2016 verfilmt.
Okay.
Und da stehen einige Filme drauf, zum Beispiel auch ganz jüngst dieses Air, der große Wurf, weißt du, wo es um die Air Jordan und so geht,
ja,
oder um diese Marke geht. Auch das ist ein Film, der auf der Blacklist stand und daraufhin dann irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr später, zwei Jahre später verfilmt worden ist, weil halt viele gedacht haben, oh, das ist aber ein starkes Drehbuch, sollte man einen Film draus machen. Und ja, ganz viele andere, die man tatsächlich kennt, die dann halt oft Jahre später erst verfilmt worden sind, nachdem sie dann da drauf standen. So viel zu dem Thema Blacklist.
Was ist die Blacklist?
Die Blacklist ist eine Liste, eine jährliche Umfrage, bei der beliebte, jedoch nicht verfilmte Drehbücher aufgelistet sind. Und die Ergebnisse werden dann halt veröffentlicht. Also du kannst dich da durchklicken, du kannst da jedes Jahr anklicken. Und da stehen interessante Filme, also da sind dann jedes Jahr Filme drauf. Autopsy of Jane Doe, glaube ich, stand 2012 oder 2013 oder sowas, stand es auf dieser Blacklist und wurde dann 2016 verfilmt.
Okay. Mhm.
Und auch viele andere Filme standen da drauf.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel Er, der große Wurf, ne, dieser Film.
Also Er oder du.
Er, der große. So viel zu dem Thema. Wir sprechen aber heute über den Film The Autopsy of Jane Doe. Der Film startet mit, die Polizei findet drei Leichen, die offensichtlich irgendwie brutal ermordet wurden und eine vierte unbekannte Tote, die finden sie im Keller dieses Hauses, wo dieses Massaker stattgefunden hat. Und zwar liegt die so halb vergraben, nackt, wie Gott sie schuf, ne, liegt die da so halb vergraben im Keller.
Volle Brust voraus.
Volle Brust voraus und Austin Tilden und sein Vater, eben dieser Tommy Tilden, die zerlegen dann eben beruflich Leichen. Also sie sind da, um die Todesursache festzustellen, also Rechtsmediziner, um genau zu sein. Der Vater ist Rechtsmediziner oder Leichenbeschauer, sagt man ja auch, und der Sohn ist Medizintechniker, sagen sie dann auch mal. Und die bekommen dann vom Sheriff im Prinzip den Auftrag, hey, ihr solltet mal rausfinden, was zum Geier bitte hier passiert ist mit dieser Frau, weil die passt irgendwie gar nicht rein. Die kennt keiner, die passt nicht zu dieser Familie, keiner kann sie identifizieren. Deswegen nennt man sie auch eine Jane Doe. Ne? Das ist ja, glaube ich, wirklich jedem bekannt, dass Jane Doe und John Doe, so die männliche Variante davon.
Wie nennt man das in Deutschland eigentlich?
Das ist eine gute Frage, du.
Max Mustermann, oder?
Ich glaube, das ist, nein, das glaube ich nicht, oder?
Wie ist eigentlich das Gegenstück zu Max Mustermann? Wie sagt man da bei Frauen?
Frauke Ludewig? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie man tatsächlich. Also, das kann ja wohl. Ich weiß es nicht. Nee. Wie sagt man John Doe auf Deutsch? Da steht wirklich Max Mustermann, aber das kann ja nicht sein, oder?
Also ich würde es irgendwie cool finden, wenn hier, keine Ahnung, vor Gericht, wenn man es einfach nicht sagen kann, wer das ist, sondern wird er einfach Max Mustermann genannt.
Ja, das ist total dämlich, das glaube ich auch nicht. Also das
so eine, so, aber so egal. Eine typische Kreditkarte, die dann irgendwann im Briefkasten liegt, wo einfach Max Mustermann draufsteht und man denkt sich, das bin ich aber nicht.
Ja, keine Ahnung, nee, das ist, keine Ahnung, wie man das nennt, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall sind die dafür da, diese Jane Doe zu identifizieren oder mehr oder weniger eher rauszufinden, an was sie gestorben ist, weil sie sieht äußerlich sehr unversehrt aus. Ne? Also man sieht wirklich gar nichts an ihr dran. Und der Sheriff Burke, der ordnet dann eben in der gleichen Nacht noch diese Obduktion an, dass er am nächsten Tag was für die Presse und so weiter hat, ne, und sagen kann, hey, ich kann es vielleicht erklären, warum hier die und die Leute gestorben sind und wie die zusammenhängen, aber was zum Geier ist mit dieser nicht identifizierten Frau und man weiß nicht, was mit der ist und warum liegt die da unten im Keller und ist halb vergraben und so weiter.
Ja, am Anfang bekommt man so ein bisschen so einen Einblick über diese Tillman? Nee, Tittman?
Tilden.
Tilden.
Austin Tilden und Tommy Tilden.
Tilden, so heißt er. Tittenbein vor allem.
Naja.
Man bekommt da so ein bisschen so einen Einblick über deren Berufsalltag. Ja, weil am Anfang gleich mal so eine Leiche auseinandergenommen wird, die hier schwerste Verbrennungen auch hat. Und genau, da sieht man so ein bisschen dieses Vorgehen auch von den beiden. Und bekommt dann auch mit, dass das eine eben der Sohn ist. Und der wird dann auch noch im Keller so ein bisschen erschreckt vor seiner Freundin, die dann irgendwie so geil drauf ist, irgendwelche Leichen zu sehen, wo ich mir denke, so, da hätte ich aber auch Besseres zu tun, als mir jetzt irgendwelche Toten anzuschauen. Weil ich hätte eigentlich keine Lust drauf, aber.
Hey, die sind noch jung, die suchen noch das Abenteuer.
Neugierig.
Ja, das ist die Emma, genau, du hast gerade schon von ihr geredet. Was dann ziemlich geil ist,
als die meistverkaufteste Matratze der Welt.
Hey, das kann gut sein.
Ja. Hey, Austin, da hätte ich mir mal Gedanken über deine Freundin machen.
Die Emma, da macht ja jeder drauf.
Das ist sehr gut, das ist die meistverkaufte Matratze der Welt. Hör mal auf, einen Bunsenbrenner im Hintergrund laufen zu lassen. Die Geschichte, was dann ziemlich geil ist, ist mit dieser Glocke am Fuß, weil sie schaut ja dann diese Leichen an, die da in diesen Kühldingern oder was auch immer da halt drin sind, und die ziehen die dann mal kurz raus, und dann kommt eben auch der Vater vom Tommy dazu, vom Austin dazu, der Vater heißt der Tommy, und erklärt dann so ein bisschen, weil die Leichen halt, die eine vor allem, die hat so eine kleine Glocke am Fuß, am Zehe dran. Und dann fragt sie sehr, für was soll denn die Glocke sein? Ja, früher hat man das anscheinend gemacht, weil da konnte man noch nicht ganz sicher sein, ob jemand scheintot ist oder wirklich tot. Und dann hat man eine Glocke hingemacht, weil, ne, wenn die dann irgendwann wieder klingelt, dann weiß man, okay, derjenige ist doch nicht tot. Und diese Glocke macht man hin, oder macht er halt hin, weil er halt so ein bisschen, ne, so, hey, wäre ein bisschen oldschool so ungefähr. Und
was der Witz geil da dran ist, weil als die Leiche rausgefahren wird, sieht man schon, da ist ein Tuch über dem Gesicht, und man sieht, dass das schon ziemlich eingedrückt ist, und dann, wenn man eins und fünf zusammenzählen kann, dann weiß man auch,
dass es drei ist.
Ja, da ist nicht mehr viel übrig vom Gesicht.
Aber deswegen, da weiß man schon,
fand ich es witzig mit der Glocke.
Wird noch was passieren, das weiß man einfach. Ne? Das ist so ein Ding, wo man sich denkt,
ich habe mich aber da gefragt. Und das habe ich mich tatsächlich gefragt, wenn du jetzt da jemanden drinnen hättest, und das wäre so mit...
Das kann ich dir nicht beantworten, weil ich bin kein Gerichtsmediziner, aber ja, ich tue mal so,
Und das wäre so mit dieser Glocke dann, dass man halt merkt, ob derjenige tot ist. Was machst du aber, wenn du da jetzt einen Querschnittsgelähmten drin hast, der sich an den Füßen ja nicht mehr bewegen kann?
Das ist eine gute Frage. Dann sollte man vielleicht... ich weiß es nicht.
Und der jetzt zum Beispiel auch gerade, keine Ahnung, irgendwas mit der Stimme hat, dass er sich auch nicht erkenntlich... zeigen kann.
Ich bin mir nicht sicher, ich habe jetzt keine aktuellen Statistiken dazu, aber ich glaube, dass das heutzutage nicht mehr so häufig passiert, dass jemand, der offensichtlich für tot gehalten wird, tatsächlich nochmal aufersteht oder doch nicht tot ist. Ich weiß nicht, und ich glaube auch, soweit mich aus dem Fenster lehnen zu können, zu sagen, dass keine Glocken erlaubt sind in der Leichenhalle, die irgendwo an der Leiche befestigt sind. Ich glaube, dass man da sagt, hey,
also Brüste halt, sind verboten.
Ja, ich glaube, das darf man nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach, ich glaube, das macht man immer. In dem Film ist es aber so, und es ist cool, und es ist auch sehr interessant, weil man weiß, dass da irgendwann nochmal was kommen wird. So haben wir dann die Emma und der Austin, die haben natürlich so ein kleines Problem, die wollen eigentlich ins Kino gehen, aber der Austin will ja dann trotzdem seinem Vater helfen mit dieser Jane Doe, die er unbedingt diesem Abend und dieser Nacht noch autopsiert werden muss. Und dann lässt er seine Freundin so ein bisschen im Stich fassen und sagt so, hey, pass auf, komm später wieder, wir gehen in die Spätvorstellung, und dann kriegen wir das noch hin und machen wir uns noch einen schönen Abend. Aber er will seinen Vater halt nicht alleine lassen.
Mach Schluss.
Und dann sind sie eben da, und die beiden beginnen dann auch mit dieser, die Jane Doe zu obduzieren. Und dann kommen halt immer wieder seltsamere Dinge an den Tag. Es gibt keine Leichenflecken, es gibt keine Totenstarre. Die sieht einfach, bis auf dass sie sehr blass ist, und sieht sie aber unversehrt aus einfach.
Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht bei dem Film, fuck, solche Leute gibt es ja wirklich, oder muss es ja auch geben. Aber da muss schon tough sein, glaube ich. Also das Meine, du kriegst dir da also, nicht...
Ach du, den Beruf meinst du
ja, jetzt. Du kriegst dir da nicht nur Leute rein, die jetzt hier sanft eingeschlafen sind und wo du dann sagst, okay, irgendwie, was weiß ich, was das und deswegen, sondern da kriegst du ja wie zum Beispiel so einen Verbrannten oder halt irgendwie, keine Ahnung, wenn jemand mit, was weiß ich was, das Gesicht weggeschossen wird oder keine Ahnung, vielleicht auch irgendwelche Leute, die in dem Ganzen da reinkommen. Boah, das ist schon...
Ja, vor allem, du hast halt, es gibt ja einen Unterschied zwischen dem Pathologen, ne? Das sind ja die, die für natürliche Todesursachen zuständig sind, Krankheiten und solche Dinge. Und dann gibt es ja den Rechtsmediziner, der halt für, ja, unnatürliche, nicht natürliche Todesursachen, wie, keine Ahnung, Fremdeinwirkung, Mord, Todesfälle und so weiter, diese ganzen gefährlichen, gefährlicheren Dinge. Und ich glaube, dass so Gerichtsmediziner, da wirst du schon vieles sehen, du. Ne? Also da wirst du schon Dinge sehen, wo du dir denkst, heieiei, was ist denn da passiert? Das ist mit Sicherheit auch super spannend, dann rauszufinden anhand des Körpers, wie sie es ja auch
ja, aber ich, mit den keine Ahnung, also
was
ich,
da passiert ist.
Ich bin jetzt mal so einer, ich würde mal behaupten, ich kann da nicht am Abend dann einfach sagen, es ist 16 Uhr, ich habe Feierabend und gehe jetzt heim und habe irgendwie Spaß, sondern ich würde dann irgendwie, keine Ahnung, denken, Alter, fuck, ich habe heute mehrere Tote gesehen, von denen war kaum noch was übrig.
Ja. Nee, natürlich könnte ich das auch nicht, aber krass, dass es so einen Beruf gibt und bestimmt, auch wenn ich es nicht könnte, super spannend. Bei dir wird doch schon wieder gebohrt, das ist ja nicht der Ernst, oder?
Ja, born in the USA.
Es ist unfassbar. Auf jeden Fall gibt es keine Leichenflecken, keine Totenstarre. Was sofort auffällig ist, dass Fuß- und Handgelenke gebrochen sind, aber ohne äußere Anzeichen. Also man sieht keine Hämatome und gar nichts, das was wäre, sondern sie sind halt einfach gebrochen. Und als sie dann den Mund aufmachen, stellen sie auch fest, dass die Zunge entfernt, rausgeschnitten, aber es sieht alles ein bisschen unsauber aus, aber die Zunge fehlt.
Ja, und die Augen haben auch eine seltsame Farbe.
Ja, und so blass und so trüb, was eigentlich erst bei Leichen der Fall ist, die schon länger tot sind, anscheinend hieß es, ne? Und nicht aber so frisch sozusagen.
Ja.
Jetzt ist er unfassbar, dein Nachbar, wirklich. Also ich hoffe, dass der Nachbar unseren Podcast hört. Und dann sage ich dir jetzt hier mal an der Stelle, ey, das kann doch nicht der Ernst sein, dass du so viele fucking Löcher in die Wand bohrst, und zwar Woche für Woche. Alter, bei dir, dein Wohnzimmer sieht doch aus wie ein Schweizer Käse, oder? Das kann doch nicht der Ernst sein. Also entweder hast du einen YouTube-Kanal oder einen Podcast, bei dem du Leuten zeigst, wie man Löcher bohrt, oder keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was du da machst.
Ich stelle euch mal einen neuen Bohrer vor mit Titanenkopf.
Ja. Die neue, Achtung, das ist mein neuer Makita.
Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker.
Also wirklich unfassbar, schäm dich, ganz ehrlich. So, wir machen weiter. Auf jeden Fall, diese Leiche ist sehr seltsam. Immer wieder, der Vater versucht sich noch so ein bisschen, näher rauszureden, das ist jetzt übertrieben, aber er versucht so ein bisschen, das noch so ein bisschen zu greifen, was da ist, und versuchen, das realistisch zu betrachten. Ja, das kann schon mal sein, wenn das so und so eintritt, dann kann das auch mal so aussehen, aber ja, es wird klar.
Die bekommen ja aber auch immer so, so Zeichen, also dass das Radio zum Beispiel irgendwelche seltsamen Botschaften da auch schickt und mit den Worten aufhört, ihr werdet hier nie wieder rauskommen. Und der Oste,
ja, das ist natürlich diese mysteriöse Ebene, die dazukommt.
Ja, und der Oste nimmt das immer so ein bisschen wahr und denkt sich aber auch wahrscheinlich nicht viel dabei. Und ja, so machen da beide weiter.
Ich mochte auch sehr, dass die so auch so eine Tafel haben, ne? Und wo sie so Fotos aufhängen, die sie natürlich dann von der Leiche machen. Und auch diese Tafel, wo er dann mal die Handgelenke so mit Kreisen einzeichnet und dann so ein bisschen. Ja, das mag ich immer, keine Ahnung, das schaut immer cool aus, wenn da so kleine Sachen immer drauf gezeichnet werden und kleine Hinweise aufgeschrieben werden oder eingekreist werden oder sowas. Also sie versuchen da wirklich festzustellen, auch Video, ne? Also sie nehmen das auch alles auf, sie zeichnen alles auf, was sie da machen, und es gibt ja erst sie fangen an mit so einer äußerlichen Autopsie, glaube ich, nennen sie es, und dann gibt es später noch diese innere, wo sie dann natürlich auch schauen, was innen drin los ist. Das alles spielt ja nur in diesem Raum, und man sieht ja immer nur alles, man sieht ja nur, wie die das halt machen und was die da, wie die drüber ein bisschen so philosophieren, was da los ist oder warum das so ist und warum, was da passiert sein könnte. Und das ist richtig gut gemacht. Also das ist richtig schön mysteriös und spannend gemacht, obwohl sie ja eigentlich nicht viel machen. Und das ja auch nur in diesem kleinen Raum da im Prinzip spielt. Aber es ist wirklich, also ich war da voll dabei. Ich fand es super spannend. Wir schon wieder bohrt.
Vor allem, aber auch nicht zum Ende kommen, sondern immer nur ansetzen und mal leicht anbohren, oder?
Ich frage mich wirklich, also entweder baut er sich einen heimlichen Bunker seit Monaten da, keine Ahnung, einen Durchbruch zum Nachbarhaus, ich habe echt keine Ahnung, was der da macht. Ja. Aber es geht dann weiter, es sieht nämlich innen, als sie mit der inneren Autopsie dann weitermachen, dann sieht es nicht viel besser aus, ne? Vernarbte Organe und verbrannt und alles und sie stehen dann ein bisschen so vor dem Rätsel, sag, was ist denn hier eigentlich los? Die sieht so frisch aus, wenn man so will, bis auf die Kellerbräune. Sonst, aber innen drin, so wie die innen drin aussieht oder wie die Organe aussehen, so müsste sie eigentlich völlig entstellt sein von außen. Also das ist so ein bisschen, es passt halt irgendwie nicht zusammen, ne? Was offensichtlich mit ihr passiert ist.
Ja, die finden dann auch nur so Sachen, dass in dem Mund ist dann noch so ein Faden, der wird dann rausgezogen. Und sie merken, dass ihr ein Zahn fehlt. Und ja, so.
Ja, bis hin dann, als sie dann aus dem Magen dann auch so.
Erst so eine Blüte.
So eine Blume erst rausziehen, genau, so ein Stechapfel, sagen sie, der paralysierend wirken kann. Also sie versuchen das richtig zu rekonstruieren, was zum Geier mit der Frau eigentlich mal passiert ist, ne? Anhand, was sie halt in sich hat und an sich hat und so weiter. Und also sie könnte durch diesen Stechapfel paralysiert worden sein. Dann finden sie ja im Magen dann noch so, ja, so ein Tuch, was anscheinend nicht von der Magensäure aufgelöst wurde, wo auch der Zahn, glaube ich, drin war. Mhm. Und auf diesem kleinen, wie so ein kleines Grabtuch, stehen dann so, ja, so Inschriften und Zahlen drauf und man kann es erstmal gar nicht so richtig identifizieren, was es ist. Wir haben natürlich auch bei dem Film zwischendrin, das darf man nicht vergessen, auch so ein bisschen diese Jumpscares, die so ein Film so ein bisschen hat, ne? Also es gibt mal so Geräusche im Lüftungsschacht, ne, wo sie dann mal nachschauen und dann ist es aber nur die Katze, diese Stanley, der dann in dem Lüftungsschacht leider stark verletzt irgendwie, wie sie ihn da rausziehen und dann der Vater ihn auch erlösen muss. Und alles ist ein bisschen so natürlich spannend aufgebaut. Ne? So, ja, das ist immer traurig, wenn so Tiere und Katzen sowieso. Aber das hat der Film noch auch so außenrum. Aber eigentlich bezieht sich schon hauptsächlich auf diese Autopsie. Vor allem die erste Stunde eigentlich ausschließlich. Und das ist tatsächlich cool und super, super unterhaltsam meiner Meinung nach. Und als sie dann dieses Tuch eben finden, dann wird es ein bisschen interessanter, weil kann man halt ein bisschen so versuchen, ein paar Schlüsse draus zu ziehen. Ne? Was ist denn das? Was ist denn passiert? Und dann versuchen sie schon, okay, also da ist ein Zahn drin. Sie haben offensichtlich ihr den Zahn gezogen. Sie haben offensichtlich sie dazu gezwungen, diesen Zahn mit diesem Tuch runterzuschlucken. Sie haben ihr offensichtlich die Zunge rausgeschnitten, dass man das früher halt gemacht hat, vielleicht mit den Handgelenken, dass das wie ein Ritualmord ist. Also sie kommen dann wirklich drauf, so hey, das muss eine Art Opfer, ein Menschenopfer, ein Ritualmord gewesen sein, weil da könnte das hinpassen. Ne? So man bricht die Gelenke, man schneidet die Zunge raus, dass sie nicht fliehen können, dass sie nicht schreien kann und so weiter. Und diese seltsamen Inschriften, die da drauf sind oder diese römischen Zahlen und so weiter. Irgendwie, dass es in diese Richtung geht. Und ich fand das super spannend gemacht einfach und super cool. Es sieht auch fantastisch aus, ne, wie die da die ganze Zeit liegt und die hat auch so eine Aura, die ein bisschen unangenehm ist, obwohl die eigentlich nur da liegt und ganz nett aussieht. Mhm. Aber die hat so eine, wo man sich die ganze Zeit denkt, und das zeigen die auch immer wieder, dass sie sagen so, was ist denn mit der und wo kommst du denn her und wer bist du denn eigentlich und was ist denn mit dir passiert so ungefähr?
Wahrscheinlich bestimmt beim Schlafen mal aus, so irgendwie so eine komische Aura, aber irgendwie sieht er ganz nett aus.
Ja, draußen tobt ja irgendwie dann auch so ein Sturm, ne, und das geht dann so weit,
dass es natürlich... Wenn wir den Film jetzt bei dem Wetter angeschaut haben, hätten wir ihn im Sommer angeschaut, dann wäre das Wetter auch besser gewesen.
Ja, ach, ganz stark, geil. Das sind Schlüsse, die ich nicht zulassen kann. Stromausfall plötzlich, ne? Es ist ja immer noch ein Horrorfilm, ne? Wo man da auch diese Elemente braucht, um die Spannung nochmal ein bisschen hochzutreiben und hochzuschießen. Stromausfall, alle Glühbirnen springen, ne? Je näher sie der Wahrheit kommen, kann man fast sagen, oder je mehr sie ja stark, irgendwie die Sachen stark zusammenbauen können, die Bausteine aneinander reihen können, um das fertige Konstrukt endlich in voller Pracht analysieren zu können. Desto näher sie kommen, desto mehr wird es ein bisschen ja, übernatürlich irgendwie auch so ein bisschen. Und die Glühbirnen springen, ich habe es gerade schon gesagt. Draußen tobt der Sturm. Und sie haben dann auch keinen Kontakt so richtig. Es ist Abend in der Stadt, ja. Das Lied im Radio läuft immer wieder, der sich selbst verstellt, dieser Radio. Und sie wollen dann das Kellerlabor verlassen. Aber sie kommen nicht mehr raus, weil diese Luke, das Ganze ist übrigens auch im Wohnhaus, glaube ich, ne, von denen sogar. Ist das nicht einfach im Keller, dieses Wohnen? Die wohnen einfach oben drüber, was ich sehr skurril finde. Wirklich in einem großen Haus zu wohnen und unter diesem Haus ist sozusagen dieses Labor und diese Leichenhalle.
Und wenn wir nicht wissen, wie viele Leichen das die in ihrem Keller haben, du ey.
Oh ja, yeah, that was a good one. Alright. Gotcha. Got him. So, nee, sehr gut. Ja, einige, bestimmt einige. Ja. Und dann haben wir diesen Sturm draußen, diese Dunkelheit kommt noch dazu und es wird, sie wollen fliehen, sie wollen da raus, sie kommen nicht durch diese Öffnungsluke, weil ein Baum durch diesen Sturm offensichtlich umgestürzt ist und diese Luke verschließt, sie kommen nicht raus, sie versuchen dann über den Sheriff, über das Telefon Hilfe zu holen. Und da sagen sie auch, er soll sofort vorbeikommen, hier gibt's irgendwie Probleme, hier stimmt irgendwas nicht und so weiter. Er hört sie aber nicht richtig. Und
ja, aber es ist ja auch so, dass die irgendwann, nachdem sie da etliche Sachen da irgendwie finden, von diesen Stechapfel bis hin zu diesen skurrilen Grabtuch und was weiß ich was, kommen sie dann auch mal auf die Idee oder merkt der Vater, dass das irgendwie mit der Haut irgendwie auch nicht so richtig stimmt und schneidet dann quasi diese Haut nochmal ab und die klappen sie dann so auseinander und das sind halt auch so wie Tätowierungen in der Haut.
Ja.
Also
ja, unter der Haut. Auch, das. Und es sieht auch richtig geil aus, ne? Weil es ist ein Film, der unter die Haut geht, kann man sagen. Das, es sieht ja wirklich geil auch aus. Wenn die das so aufmachen und wenn die diese Autopsie an sich, sieht schon einfach geil aus. Also, ne?
Wendy?
Wenn die Sachen rausnehmen und so weiter. Und dann ist auch plötzlich der Moment, ne? Dass man plötzlich diese kleine Glocke hören kann. Klingeling, klingeling. Ja, okay. Man hört's und man denkt sich, okay, jetzt wird's gruselig, weil, warum zum Geier hört man jetzt eine Glocke, ne?
Ja, klingelingeling, hier kommt der Eier, Mann.
So ist es. Und draußen vor der Tür, ne, dann steht tatsächlich irgendjemand, der diese Glocke am Zeh hat. Und also diese Leichen, die in diesen Kühldingern drin sind, die Emma davor noch angeschaut hat, die leben sozusagen wieder oder laufen durch die Flure, kann man fast sagen.
Ja.
Na, das sieht cool aus, das ist cool gemacht. Und macht das Ganze natürlich noch ein bisschen, setzt da die Spannung noch ein bisschen oben drauf. Und ja, sie dachten sich dann so, hey, gehen wir mal zurück, wir müssen doch jetzt irgendwie, irgendwas stimmt mit der nicht, wir müssen die Autopsie weitermachen, zu dem Entschluss kommen sie dann mehr oder weniger, ne? So, wir müssen da wieder hin und als sie dann wieder so ein bisschen kleines Katz-und-Maus-Spiel so unten in diesem Keller im Dunkeln, um da diesen wandelnden, lebenden Toten da irgendwie auszuweichen, mehr oder weniger, kommen sie zurück in dieses Labor, wo sie diese Autopsie eben durchführen und sie sehen dann diese ganzen Dinge, die sie aus ihrem Körper entnommen haben, wo ja alle teilweise noch gut ausgeschaut haben und so weiter, die fangen plötzlich an, alle zu verwesen. Also als hätte ihr Körper den Verwesungsprozess aufgehalten. Aber sobald sie aus ihrem Körper raus sind, beginnt alles zu verwesen.
Ja.
Und dann treffen sie den einzig richtigen Schluss. Sie sagen, ey, weißt du was, wir verbrennen die ganze. Komm, machen Ofen an und verbrennen sie. Aber es gibt keinen Strom, also alles funktioniert nicht so richtig. Und somit denkt sich der Austin, ey, ich verbrenne die gleich hier vor Ort auf diesem Tisch und ja, kippt alles Mögliche über sie drüber, dass sie halt entzündet oder leicht entzündlich ist und sie brennen sie an. Das geht ein bisschen schief, weil dann gleich der halbe Raum brennt, den sie dann wieder komplett löschen müssen. Aber nachdem sie das Feuer wieder gelöscht haben, liegt sie unversehrt immer noch da, ne? Also sie hat die Äußerlichkeiten sind immer noch völlig intakt. Was echt verrückt ist. Und der ist ein bisschen gruselig, wie die da liegt einfach und nichts mit ihr passiert.
Ja.
Ja, und so ist der letzte Teil oder das letzte Drittel des Films ist ja dann eigentlich so fast so ein bisschen diese Flucht. So, sie wollen ja einfach entkommen. Sie wollen ja aus diesem Kellerlabor raus und wollen eigentlich die ganze Zeit über den Fahrstuhl raus, was wohl so der einzige Weg nach oben auch ist. Aber der Fahrstuhl geht natürlich nicht, weil Stromausfall, weil schlechtes Wetter und so weiter. Es gibt zwar irgendwie Notstromaggregat, aber irgendwie funktioniert das alles nicht so richtig. Und dann kommt es natürlich zu einem Fall, der unglücklich ist, als sie nämlich dann mal in diesem Aufzug sitzen und sich auch ein bisschen verteidigen müssen, ne? Gibt es noch so eine kleine Feuerwehraxt, die der Tommy da mit in der Hand hat oder beide haben ja diese Feuerwehraxt mal, um sich so ein bisschen zu verteidigen. Und dann werden sie mehr oder weniger angegriffen, kurz vor diesem Aufzug, so im letzten Moment noch den Aufzug so fast zugekriegt. Und als der Tommy dann mal zuschlägt, ne, anstatt zuzuschauen, ja, schlägt er zu. Man denkt sich, ey, die Gefahr ist gebannt. Aber als sie dann nachschauen, was da draußen, auf was er da eigentlich gerade eingeschlagen hat, ist leider zu sehen, Achtung Spoiler, ihr habt noch 5 Sekunden abzuschalten. 3, 2, 1. Es ist passiert. Wen hat er erschlagen, sagst du?
Die Matratze, die Emma.
Die Dorfmatratze, ich meine die Emma, die Freundin vom Austin, liegt dann blutend und tot vor diesem Fahrstuhl. Und nach der hat er wohl mit der Axt ausgeschlagen, ne? Im Affekt, sag ich mal. Mhm. Das ist dann alles natürlich ganz dramatisch und ganz traurig, aber schlussendlich entschließen sich die beiden, doch die Autopsie weiter durchzuführen und zurückzugehen und zu schauen, was zum Geier ist mit der los und was ist das für ein Wesen oder was passiert da oder ist sie der Grund für all das Böse? Davon gehen sie ja dann eh schon die ganze Zeit aus. Ja. Und ja, sie werden dann, sie schaffen es zurück und obduzieren die Leiche weiter, machen den Kopf dann auf. Ne? Sie schneiden, wie man sich es vorstellt, nehmen einen Teil des Gehirns raus und schauen sich das an und schauen sich das unter einem Mikroskop an und stellen dann fest, dass sie offensichtlich das Gehirn noch arbeitet, noch reagiert und noch irgendwie, keine Ahnung, die Gehirnzellen noch aktiv sind, so würde ich das jetzt mal interpretieren. Mhm. Was bedeutet, dass sie tatsächlich eigentlich irgendwie noch lebt, obwohl sie so aussieht, wie sie aussieht. Und dann gibt es mehr oder weniger so ein bisschen diese Schlussauflösung, die ich eigentlich immer bei sowas ganz spannend finde, ne? Wenn sie dann so Bücher rauskramen und schauen danach so, Moment mal, ich habe einen Zahlencode entziffert auf diesem Grabtuch, da steht 17. Jahrhundert und dann römische Zahlen und was könnte das heißen? Okay, das muss was mit der Hexenverbrennung oder mit Hexen zu tun haben und dann kommen sie drauf so, ja, aber Hexen sind doch eigentlich ein Mythos und sie kommen zum Entschluss, dass es wohl eine Hexe sein muss sozusagen und dass diese ganzen Dinge mit ihr passiert sind, weil sie eine Hexe ist und es wohl damals so gemacht wurde alles. Und sie glauben auch, dass all das, was ihr passiert ist, sie als Rache sozusagen, wer ruft mich jetzt an? Niemand, die Wäsche ist fertig, alles klar. Sie glauben, dass praktisch all das, was ihr passiert ist, diese Schmerzen sie andere fühlen lassen will, sozusagen. Mhm. Also so ein bisschen habe ich das irgendwie verstanden.
Ja.
Und das mochte ich irgendwie, also ich mochte das wirklich. Mir war der Film auch irgendwie keine Sekunde zu lang oder zu kurz. Ich hatte immer das Gefühl so, der hat immer irgendwie was zu sagen oder was zu zeigen und es verbringt jetzt keine Zeit mit Nebensächlichkeiten oder mit großem Hintergrund zu irgendwas. Warum ist der Tommy eigentlich hier Gerichtsmediziner? Egal, das ist jetzt Fakt, was hier passiert und es spielt in dieser einen Nacht, in diesen paar Stunden, in diesem Labor oder in diesem Keller und das ist es einfach. Das ist der Film einfach.
Und ja.
Die Atmosphäre ist sehr dicht, die Bilder sind sehr schön, die Kameraeinstellungen sind sehr schön, es gibt ja auch oft mal diese Gänge, die man draußen sieht, ne, diese kleinen Flure, auch wo dieser Spiegel da mal oben hängt, wo man so in den Flur reinschauen kann, der auch, ja, wo man auch weiß, okay, da machen sie natürlich irgendwas damit. Bis dann eben am Ende die Auflösung kommt der Tommy spricht dann zur Jane Doe, die übrigens die ganze Zeit nur da liegt und nicht einen einzigen Ton sagt oder sich nur einen Millimeter bewegt. Ne? Also sie liegt einfach nur da, aber er spricht dann trotzdem mit ihr und man hat trotzdem das Gefühl, dass alles Böse von ihr ausgeht, ohne dass sie sich einfach nur einen Zentimeter bewegt. Sie liegt einfach komplett starr da, aber die Präsenz ist irgendwie, hat man das Gefühl, ui. Sie sagt, aber er sagt dann zu Jane Doe, hey, ich verstehe, was hier los ist und du bist ein Opfer von irgendwas und Hexe und irgendwas. Bitte tu mir nur einen Gefallen und verschone meinen Sohn. So, ne? So nimm mich auf die Art, ne? So ein bisschen wie am Ende so, hey, nimm mich, aber lass die anderen gehen. Und so ein bisschen ist es auch bei dem Film, dass er ja, sich opfert. Und das passiert dann auch, weil kurz nachdem er das ausspricht, passieren ihm genau diese ganzen Dinge. Also die Hand- und Fußgelenke brechen ihm sofort und er schreit und man merkt, dass innerlich irgendwie alles mit ihm passiert, was wahrscheinlich mit der Jane Doe dann passiert ist.
Ja, ja, sieht man auch, wie sich bei ihr wieder irgendwie alles regeneriert und bei ihm dann eben auch zerfällt. Also das mit der Lunge zum Beispiel, da sieht man dann auch, wie er so Rauch auch ausatmet und bei ihr wird aber die Lunge wieder normal und alle Schnitte gehen zurück und die hat gefühlt jetzt dann alle eher.
Ja, es ist schon geil gemacht irgendwie. Auch diese Augen, diese trüben Augen, die gehen dann auch wieder zurück und sehen wieder relativ normal aus. Aber wie gesagt, sie liegt halt die ganze Zeit nur da und bewegt sich gar nicht. Und das ist irgendwie cool, irgendwie gruselig und irgendwie cool. Also mir wäre es jetzt, glaube ich, zu viel gewesen, weißt du, wenn die dann irgendwann aufsteht oder den Kopf dreht und dann wäre es man so ein bisschen so, ich glaube, das hätte da gar nicht gepasst.
Nee,
sie liegt halt einfach da und ist irgendwie tot, aber irgendwie mehr oder weniger, wenn man so will, verflucht oder hat diese Energie noch, diese bösartige Hexenenergie noch in sich, wie auch immer, aber der Körper kann da nichts mehr tun.
Ja.
Es geht dann so weit, dass nicht nur der Tommy natürlich dann stirbt, der Vater praktisch, sondern auch der Austin, der eigentlich seinen Vater umbringt. Ne? Er ersticht ihn ja oder erlöst ihn ja mit so einem Messer. Der Vater sagt ja noch zu ihm so, hey bitte, ne, mach das, weil es ist so nix. Und er ersticht ihn, dann erlöst ihn. Und kurz darauf muss aber allerdings auch der Austin noch dran glauben. Auch er stirbt nämlich, weil er vom Treppengeländer fällt, weil er seinen toten Vater nochmal vor sich sieht. Wobei das auch eine geile Szene ist, als er fliehen will und diese Luke aufmachen will und hört die Stimme vom Sheriff, sodass er so, ja, Tommy, hier bist du noch da unten. Oder nee, nicht Tommy, Austin heißt er. Ich finde, Tommy ist einfach der Name für den Jungen eher und Austin eher der Name für den Älteren. Aber die sind genau getauscht.
Ja, Freaky Friday.
Das gibt mir einfach, das macht es schwieriger bei dem Film. Der macht den Film wirklich schwierig. Auf jeden Fall will er halt da raus und dann beginnt auf einmal der Sheriff oben dieses Lied zu singen, was die ganze Zeit im Radio kommt. Ziemlich, ziemlich cool und ein bisschen creepy und so. Und er erschrickt dann von seinem toten Vater, der plötzlich vor ihm steht und fällt auch durch das Treppengeländer in den Tod, ne? Nach unten.
Ja.
Liegt dann auch dort und somit sind eigentlich sowohl die Emma als auch der Tommy und der Austin alle tot.
Ja.
Und die Einzige, die noch da liegt und sich nichts denkt oder vielleicht was denkt, aber sich auch nicht bewegt, ist einfach die Jane Doe. Und so ist eigentlich der Film zu Ende. Wir bekommen dann noch eine schöne so eine Schlussszene, als der Sheriff dann am nächsten Tag da zu diesem Haus kommt und dieses Massaker mehr oder weniger vorfindet und sich denkt, was ist denn zum Geier hier passiert? Ich kenne die Familie seit 30 Jahren oder was er sagt. Und das kann alles gar nicht sein, was hier passiert ist.
Ja, alle sind schon wieder tot, außer die Jane Doe liegt wieder da, als wäre nie was gewesen. Und dann sagt er ja auch, dass er sie aus seinem County schaffen sollen, weil er will das Ding hier nicht haben.
Ja, schafft sie mir weg, ja. Ja, und so ist dann, haben wir dann noch so eine ganz, ganz, ganz schlussige Schlussszene, wo du dann siehst, wie sie eben abtransportiert wird und irgendwie halt in einen anderen Bundesstaat gefahren wird, was auch immer, oder andere, was weiß ich, wohin gefahren wird. Und da eben derjenige, der Polizist oder was auch immer, der da diesen Wagen fährt, der dann, wo sich dann auch der Radiosender ändert und dann irgendwie auch wieder dieses Lied kommt oder irgendein anderes Lied, ich weiß es gerade gar nicht, aber man weiß schon wieder, okay, alles klar, es geht halt genauso weiter. Diese Hexe wandert halt weiter und tut halt Leuten das an, was ihr angetan wurde oder was auch immer.
Ja.
Und ich muss wirklich sagen, ich habe den Film schon mal gesehen und ich habe den gestern mit meiner Freundin angeschaut und auch sie hat zwar die Hälfte des Films nicht hingeschaut, aber immer wieder gesagt, so, wir haben den schon mal zusammen angeschaut. Und weil an ein paar Szenen konnte ich mich auch sehr stark erinnern. Und ich muss echt sagen, es ist ein guter Film, auch wenn man zweimal anschaut oder dreimal. Es ist,
ja.
Kann ich so sagen. Also lieber André Ovredal. Das muss man immer so komisch aussprechen. Großes Lob, ne, an Trollhunter und auch vor allem hier die Autopsy of Jane Doe und auch die letzte Fahrt der Demeter fand ich ganz interessant.
Ja. War alles richtig gut.
Alles richtig gut. Und wenn du jetzt noch irgendeine tolle, nette Geschichte hast zu deinem letzten Norwegen-Urlaub oder deiner letzten Autopsie, die du durchgeführt hast oder sonst irgendwas oder das letzte Mal, als du eine Raucherlunge hattest, ey, hau sie raus, weil sonst werde ich abmoderieren.
Nee, mach du ruhig das Berufsgeheimnis.
Das will keiner hören, oder? Dann würde ich sagen, danke für auch für die Einsendung. Ne? Das war ja eh so ein Filmwunsch auch, die Autopsy of Jane Doe mal zu machen. Das ist hiermit abgegolten. Vielen Dank. Sendet uns gerne Vorschläge für Filme. Das freut uns immer sehr. Also gerne immer was reinschicken. Ne? Ich schaue dann mal, und was da so dabei ist. Und vielleicht kommt auch der ein oder andere immer mal wieder dran. Was ich mit der Folge jetzt beweisen wollte, dass wir die Filme tatsächlich nehmen und tatsächlich im Podcast besprechen. Also alles gut. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche, nächsten Sonntag, um genau zu sein, zu einer neuen Podcast-Folge. Und dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein? Und wir freuen uns, ne? Und schauen mal, was wird.
So machen wir es.
Dann bis dahin und schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Jawohl, bis dahin.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.